Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, die meisten von euch werden meinen heutigen Podcast-Gast wahrscheinlich zumindest in Verbindung bringen, vor allem mit Expeditionen, mit Abenteuern, mit Arktiseis, mit Ozeanen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, je länger ich mich mit ihm beschäftigt habe im Vorfeld dieser Podcast-Folge von heute, ist mir so bewusst geworden, klar, auf der einen Seite ist er natürlich der Abenteurer, aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch und vor allem der Mensch, ja, der diese ganzen Erfahrungen gemacht hat, der das alles erlebt hat. Und umso mehr freue ich mich auf das heutige Gespräch. Herzlich willkommen, Arvid Fuchs. Hallo.
Moin, moin.
Hi. Ganz kurz vorweg, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, relativ schnell. Nicht, dass wieder jemand sagt, der Hillgruber, der hat keine Manieren, der hat einfach direkt du gesagt. Und vor allem freue ich mich umso mehr, dass du da bist und mir und uns deine Zeit schenkst heute, weil ich weiß, es ist gerade richtig viel los bei dir, weil du quasi in den Vorbereitungen steckst für eine neue Expedition, ne?
Ja, das ist richtig. Wir haben ja so ein Expeditionsprojekt schon seit seit dem 11. Jahr laufen. Das nennt sich Ocean Change. Also Es geht um Veränderungen in und um die Ozeane. Also zu den Ozeanen haben wenige Menschen Zugang zu. Also das ist vielleicht die Küste, der Strand oder vielleicht mal irgendwie von der Höhe eines Sonnendecks eines Kreuzfahrtschiffes aus irgendwie aufs Meer zu gucken. Ja. Aber so unmittelbar am Meer zu sein, das haben eigentlich nur wenige Menschen. Und wir sind ja so Zeitzeugen und wir erleben die Veränderungen und die Auswirkungen des Klimawandels insbesondere, aber auch die Vermüllung mit Plastik und ganz vielen anderen Dingen. Und wir versuchen eben halt einfach, ja, Menschen virtuell mit auf die Reise zu nehmen, ihnen zu zeigen, was wir erleben und wie die Situation ist, ohne jetzt irgendwie da mit erhobenen Zeigefinger zu stehen, weil wir selbst sind ja auch Teil des Problems. Also den Schuh müssen wir uns auch selbst anziehen.
Ja. Also sprechen wir gleich ganz ausführlich drüber und mit Kreuzfahrt hat das wirklich nichts zu tun von dem, was du gerade sagtest. Wir werden natürlich gleich noch ganz viel davon hören, wie es da auf dem Schiff, auf dem Segelschiff vor allem, auf der alten Dame, der Dagmar Arn, die ja auch schon über 90 ist, wie es da so teilweise zugeht. Aber einmal ganz kurz vorweg spreche ich ja mit allen meinen Gästen einmal ganz kurz darüber, warum wir hier überhaupt liegen. Das ist ja nicht jetzt entstanden, dieser Podcast, weil es einfach nur eine lustige Idee gewesen wäre, sich ins Bett zu legen, sondern aufgrund der meiner Erkrankung, MECFS und auch der Kopfgelenksinstabilität. Und wie fühlt sich das für dich so an, jetzt hier zu liegen und dir vorzustellen, dass das der Alltag von Hunderttausenden gerade bei uns in Deutschland ist, die wirklich 24 Stunden am Tag in ihrem Zimmer liegen und nichts anderes machen können. Gerade für jemanden wie dich, der so freiheitsliebend ist.
Ja, also zum einen, wir kennen uns ja über den Sender, wo du gearbeitet hast, von früher her schon. Und insofern bist du mir natürlich in Erinnerung geblieben. Und ich wusste gar nichts von deiner Erkrankung. Ich habe das ja später erfahren.
Ja.
Und insofern trifft einen das besonders, weil man irgendwie jemanden in Erinnerung hat, der überhaupt nicht krank wirkte und das ja auch damals nicht war. Und mit einmal erwischt es einen. Und ja, man braucht aber nur an seinem persönlichen Umfeld zu gucken. Es gibt ja immer wieder plötzlich Erkrankungen, die auftauchen, von denen man meint, man selbst ist dagegen gefeit. Das kann einen nicht erwischen. Auch ich bin krank gewesen vor ein paar Jahren, ganz, ganz heftig, auch in Island.
Ich erinnere mich dran, ja.
Und also insofern darf man auch nicht so tun, als ginge einem das nichts an. Also es geht einen etwas an und es berührt einen auch. Und insofern ja, ist das für mich irgendwie auch der Umgang mit Krankheiten nichts so Ungewöhnliches. Ich habe es dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Also ich stamme aus einem Arzthaushalt. Mein Vater war selbst auch Internist und Arzt. Und insofern wird man natürlich auch da irgendwie so mit Schicksalen konfrontiert. Und insofern ist das etwas, was, ja, was man nicht einfach so abschüttelt.
Ja, finde ich toll. Vielen Dank für die Worte. Und es ist ja auch einfach Teil und DNA dieses Podcasts, weil du sagtest, du hast das nicht mitbekommen, dass es mir geht, wie es mir geht. So geht es ja eben ganz vielen Menschen. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass du dieses Projekt hier unterstützt und dass du gesagt hast, sofort, du bist mit dabei.
Sehr, sehr gerne.
Ja. Was ist es denn eigentlich bei dir, wenn wir mal nochmal darüber sprechen? Du wirst ja jetzt auch, wenn ich das verraten darf, du hast in ein paar Tagen Geburtstag. Ja, du wirst ja auch schon ein paar 70, also 73, um genau zu sein. Was zieht dich denn eigentlich immer noch da raus? Also was reizt dich an dieser Weite? Was kribbelt, was brennt da in dir?
Das ist der gleiche Antrieb, der mich als junger Mensch rausgetrieben hat. Und ich würde es vielleicht als Überbegriff mit Neugierde bezeichnen. Also
ja.
Ich wollte es immer wissen. Ich wollte immer über meinen persönlichen Tellerrand hinwegblicken. Und ich habe eben auch das Glück gehabt, in einem sehr liberalen Elternhaus groß zu werden, wo man die Kinder, ich habe zwei ältere Schwestern, herausgeschickt hat. Also sehr liebevoll herausgeschickt hat.
Ja.
Irgendwie fremde Länder kennenzulernen. Also die Generation meiner Eltern ist ja um ihre Jugend damals durch die Kriegsgeschehnisse letztendlich betrogen worden. Und meine Eltern haben immer gesagt, es gibt also noch eine andere Sichtweise als die rein deutsche. Und man muss sich mit anderen Kulturen einlassen, sie zu verstehen. Ich war Austauschschüler dann und habe immer die Möglichkeiten gehabt, meiner großen Leidenschaft, also den Natursportarten nachzugehen, zu leben. Also da wurde auch mal über eine schlechte Zensur an der Schule hinweggeblickt und weil meine Eltern gesagt haben, also das, was er jetzt erlebt, das kann ihm nie wieder jemand nehmen im Leben. Und das ist auch eine Lebensschule, die man dort macht. Und um deine Frage konkret zu beantworten, also ich glaube, diese ungebremste Neugierde, etwas wissen zu wollen, etwas zu hinterfragen und nicht einfach irgendwie so als Dogma zu akzeptieren, das ist das, was mich heute auch noch antreibt. Sicherlich irgendwie auf einem anderen Level, weil man verändert sich natürlich auch im Laufe seines Lebens.
Ja,
heute interessieren mich andere Dinge als mit 25, ganz klar. Aber das ist ja auch das Tolle in so einer Entwicklung, dass man plötzlich mit anderen Themen, anderen Fragestellungen, anderen Inhalten konfrontiert wird.
Also einerseits finde ich, was für ein wunderbares Geschenk, was deine Eltern dir damit gemacht haben, dir diese Möglichkeiten zu eröffnen. Und auf der anderen Seite, was sagt dir denn so dein Gefühl? Ist das was, diese Neugierde, dieses Erforschen, Dinge wissen wollen, erfahren zu wollen, ist das was, was uns allen innewohnt, grundsätzlich erstmal, oder ist das eine Typfrage?
Also ich glaube, fangen wir mal bei Kindern an, nicht? Kinder sind neugierig, weil sie was lernen wollen, weil sie was wissen wollen. Und ich glaube, wenn man aufhört, neugierig zu sein, dann stagniert man auch. Also diese Neugierde, irgendwie etwas Neues zu erleben, zu erfahren, Wissen anzusammeln und auch das zu hören, was vielleicht andere Menschen irgendwie zu sagen haben, das alles ist so ein Gesamtkomplex. Also ich habe Neugierde nie als etwas Lästiges empfunden, sondern das ist für mich immer so der Treibsatz gewesen, nicht? Also aufzubrechen, rauszugehen, neugierig auf die eigenen mentalen wie physischen Leistungsgrenzen zu sein, auf die Kultur der Inuit, die, wie ich anfing, Ende der 70er Jahre, da fuhr kein Mensch nach Grönland, das war keine touristische Destination.
Ja.
Also wie ich dort damals hinfuhr, da dachte man hier, also da leben die Menschen in Iglus und fahren Hundeschlitten. Das stimmte damals wie heute nicht. Aber diese Neugierde, sich einzulassen, das ist etwas, was, glaube ich, ganz, ganz für mich prägend war und immer noch ist.
Naja, es öffnet halt und erweitert den Horizont. Also nicht nur geografisch, sondern auch was ja Persönlichkeitsentwicklung und so weiter angeht, ne, wo man ja sagen kann, ich glaube auch, wenn man sich den heutigen Zeitgeist manchmal so anschaut, du hast es gerade so schön auch gesagt, dieses auch sich mal Dinge anzuhören, die jemand anders zu sagen hat, das ist ja was, wo man das Gefühl hat, dass wir uns gesellschaftlich gerade mit genau diesen Dingen sehr schwer tun irgendwie, ne?
Das ist der Punkt. Also man hat so das Gefühl, dass so die eigenen Wertvorstellungen irgendwie so in Stein gemeißelt sind.
Ja, und, genau.
Ich will das mal an einem ganz, ganz banalen Beispiel festmachen. Also ich bin ja viel mit Inuit unterwegs gewesen, habe dort bei denen gelebt und immer wenn dort Besucher in so ein Inuit-Dorf gekommen sind, dann haben sie sich aufgeregt, wie unordentlich das ist und wie schmutzig und dass da nicht aufgeräumt wird. Und dann hat mich aber ein Inuk mal angesprochen, weil ich den gut kannte und sagte, er hätte gehört, dass man in Europa Hunde mit ins Haus nimmt.
Ja.
Ob das denn stimmt? Ich sage, ja, natürlich, das sind Haustiere, die nimmt man mit Reinigern. Da hat er mich angeguckt, hat angewidert den Kopf geschüttelt und hat gesagt, also sowas Unästhetisches könne er sich gar nicht vorstellen. Hunde gehören nach draußen, die gehören nicht ins Haus. Was ich damit sagen will, ist, dass immer irgendwie man vorsichtig sein sollte in einer Bewertung, in einer Verurteilung anderer Kulturen, weil die vielleicht einfach eine andere Sichtweise haben. Und wobei das eine oder das andere ja nicht falsch sein muss, aber es ist einfach ein unterschiedlicher Approach.
Absolut. Und es darf beides nebeneinander da sein.
So ist es.
Ja, wie gesagt, da sind wir ja gerade bei ganz vielen Fragen. Und natürlich ist die Klimafrage natürlich eine, die dich ganz besonders tangiert. Haben wir da auch in der Kommunikation, ob in der Politik oder gesellschaftlich tatsächlich so, naja, sagen wir mal noch ein bisschen Luft nach oben. Da könnte sich gerade noch einiges tun, sage ich mal. Und in dem Zusammenhang würde mich zum Beispiel auch, bevor wir mal auf die Expedition zu sprechen kommen, ihr macht euch diesen Sommer ja wieder auf den Weg, haben wir kurz schon angerissen, würde mich mal wahnsinnig deine Meinung interessieren zum Thema Buckelwal in der Ostsee gerade. Weil ich finde, ich hoffe, ich tritt jetzt niemandem auf den Schlips und ich weiß auch nicht, wie ihr das da draußen empfindet, weil mir tut dieses Tier natürlich wahnsinnig leid. Und jetzt komme ich ja selber aber aus den Medien und finde vor allem aber auch den medialen Umgang mit dem Thema irgendwie zumindest mal fragwürdig. Ich will gar nicht so viel so vorwegnehmen irgendwie. Wie empfindest du das Ganze, was da gerade passiert? Also vielleicht mal kurz vorweg. Noch ist er ja am Leben. Die Folge wird in 2 Wochen ausgestrahlt. Wissen wir natürlich nicht, wie dann der Stand ist. Wie geht's dir damit? Was macht das mit dir?
Also ich habe ganz viele Anfragen gekriegt, auch zu Statements zu dem Wal. Und ich habe erst mal davor gewarnt, das so zu vermenschlichen, also dass man ihm einen Namen gegeben hat. Ich weiß nicht genau, Timmy oder ja, wie auch Timmy, immer. Genau. Plötzlich hatte der Wal einen Namen. Und wir haben viele Walkontakte auf offener See, im Atlantik, in der Arktis gehabt. Und das ist ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis. Also wenn so ein Wal, der teilweise länger als das Schiff ist, mit dem wir unterwegs sind, neben einem auftaucht und man den Atem riecht, man hat teilweise Blickkontakt mit den Tieren und die haben keine Angst, weil das halt ein Segelschiff ist oder so und sind neugierig. Also diese Tiere in ihrer freien Wildbahn zu erleben, ist was ganz Großartiges. Und ich habe auch massives Mitleid mit diesem Tier gehabt. Erstmal, weil es nicht in die Ostsee gehört. Das ist ja auch oft genug kommuniziert worden, dass das haut vom Salzgehalt nicht hin. Es hat ja eine Ursache, warum er sich verirrt hat wahrscheinlich. Das ist das eine. Dass er auch Netzreste um Körper hatte und offenbar ja auch im Maul hat. Wer weiß, ob sein Magen nicht vielleicht voll mit Plastik ist. Das wird man, wenn er denn sterben sollte, was keiner hofft, aber wenn es denn passieren würde, wird er ja wahrscheinlich obduziert werden und dort nachgeguckt werden, was drin ist. Das heißt, also man verdrängt hier so ein bisschen die Ursachen und die Ursachen sind leider auch wir Menschen. Das muss man einfach mal so sehen. Und dieses Mitleid, was man hat, das ist nachvollziehbar. Keiner sieht irgendwie gerne eine leidende Kreatur und er leidet sicherlich. Aber es ist nicht damit getan, dass man nun eine Menschenketten bildet und irgendwie für diesen armen Wal dort auf die Straße geht. Ich glaube, hier müsste man ein bisschen nüchterner Reflexion einsetzen und sagen, wie können wir denn die Lebenssituation dieser Wildtiere, und das betrifft ja nicht nur die Wale, verbessern. Und das ist eben genau so unser Punkt, auch wo wir gesagt haben, die Meere sind voll mit Plastik, mit Fischereiabfällen, mit anderen, mit Flipflops, mit allen möglichen Sachen. Die Meere sind lärmverschmutzt. Allein die Akustik, unter denen die Säugetiere, die sich ja auch über Sonar quasi verständigen und orientieren, all das ist eben halt etwas, was wir geschehen lassen Und wenn dann so ein Vertreter dieser Spezies wirklich hier in eine solche notleidende Situation gerät, dann mobilisieren wir unser ganzes Mitleid und alles, was wir an Möglichkeiten haben, um dieses Tier zu retten, wenn es denn überhaupt zu retten ist. Aber an der großen ganzen Situation verändern wir eben herzlich wenig. Und das ist eben so dieses ambivalente Gefühl, was ich dabei habe. Man müsste viel mehr machen und nicht nur diese Hilfe auf diesen einen gestrandeten Wal fokussieren.
Ja, ich danke dir für die klaren Worte. Also erstens einmal, wenn es einer weiß, dann du, was da draußen in den Ozeanen passiert, was einfach grundsätzlich ein Problem für diese Tiere und für ganz viele andere Tiere ja auch ist. Und das ist das, was mich auf der anderen Seite nämlich auch so getriggert hat bei der ganzen Thematik. So diese Empörung, dieser Aufschrei, was ich ja wie gesagt rein aus empathischen Gründen noch ein Stück weit nachvollziehen kann. Aber ich drücke es jetzt mal ganz übertrieben aus, ne? Die gleichen Menschen oder dieselben sogar, die jetzt sich empören und mitleiden, sind dann die, die dann auch eine Woche später wieder im Zweifelsfall billig Fisch aus der Tiefkühltruhe essen. Und also, ich weiß, es ist immer schwierig, ohne jetzt, du hast es vorhin so schön gesagt, ohne den erhobenen Zeigefinger. Aber mich triggert diese Doppelmoral.
Ja.
Einfach so zwischendurch. Mich nervt das dann, wenn man das so sieht. Und ich denke, ja, einerseits haben die Leute recht, aber trotzdem tragen natürlich auch alle nicht zwingend dazu bei, dass sich dann an der Situation was ändert.
Ich habe auch nochmal, um bei dem Beispiel Wal zu bleiben.
Ja.
Also in Island hat man ja jetzt die letzten Jahre nicht mehr, aber es gibt ja ein Unternehmen, was auch die Lizenz hat, Finnwale, die sind noch größer als Buckelwale, zu jagen. Und
ja,
zwar so in der Größenordnung von 140, 150 Tieren pro Jahr. Ja. Und Minkiwale, also sogenannte Zwergwale. Und ich habe dann auf Island, Island wird ja von Touristenströmen überflutet. Und
ja,
dann fahren
sehr
die raus.
Mittlerweile.
Ja, und dann fahren die auch mit Booten raus und dann gibt es Whale Watching, also Walbeobachtungen, die auch gut geführt sind, und die freuen sich einfach darüber, dass die Wale da auftauchen, blasen und dann ihre Fluke vielleicht auch zeigen.
Ja.
Die sind begeistert. Dann gehen sie anschließend ein, nicht alle, aber einige gehen dann anschließend ins Restaurant und dann steht auf der Speisekarte Walsteak und dann bestellen sie mal ein, ja, Walsteak. Und ich habe die explizit mal angesprochen und habe gesagt, eben hast du dich über so ein Tier gefreut, jetzt isst du das auf. Naja, bloß, weil ich einmal ein Steak esse, wird mir ja nicht gleich ein Wal schlachten. Doch, genau deshalb. Das ist das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Lasst es sein, esst kein Walfleisch.
Ja, das sind dann vielleicht auch die Leute, die sagen, ach, ich brauche nicht wählen zu gehen, weil mit einer Stimme kann ich eh nichts verändern.
Genau.
So, das Prinzip ist wahrscheinlich das Gleiche. Erzähl mal einmal ganz kurz, was in diesem Sommer ansteht. Wo geht's hin mit der Dagmar Orn? Worum wird's diesmal bei euch gehen, bei dieser Expedition, die jetzt ansteht?
Ja, also Ocean Change, diese Expeditionsreihe geht ins 11. Jahr und wir waren im letzten Jahr, um das kurz noch zu sagen, mehr in europäischen Gewässern unterwegs. Dieses Mal geht es wieder nach Norden. Also wir werden Anfang Juni über die Färöerinseln nach Island, an die Ostküste Grönlands, dann unten um die Südspitze Grönlands herum, die Westküste hoch Grönlands und dann rüber in die kanadische Arktis, Baffin Island, Labrador. Ja, und dann ist nachher auch die Saison schon mal zu Ende. Das ist eine weite Strecke, das sind rund 5000 Seemeilen, also irgendwie was so bei 9000 Kilometern etwa.
Wahnsinn, ja.
Und das ist ja nun kein schnelles Schiff, mit dem wir unterwegs sind. Das ist auch kein einfaches Seegebiet. Und dann wird die Dagmar Orn in Kanada überwintern und nächstes Jahr wird die Reise fortgesetzt.
Also, um das mal klar zu sagen, ne? Also wir sprechen jetzt nicht von einem Ausflug von 1-2 Monaten, sondern ihr seid richtig lange unterwegs.
Also das ist teilweise eben jahreszeitlich durch die hohen Breiten, wie der Seefahrer sagt, also durch Eis und so weiter natürlich vorgegeben. Also zu früh kann man nicht sein, weil das Eis dann noch da ist, und zu spät darf man nicht sein, weil dann eventuell auch schon wieder die Sturmsaison anfängt und neues Eis sich bildet. Also wir werden dieses Jahr etwa so 3 Monate unterwegs sein. Aber wenn das Schiff dann dort überwintert, dann ist natürlich irgendwie auch immer jemand, der sich um das Schiff kümmert und dabei. Also das Projekt läuft schon weiter.
Ja, und du sagst es so schön, du sprichst von wir, von uns. Das heißt, du bist ja nicht allein oder mit 1-2 Leuten an Bord, sondern du hast ein Team, mit dem du das machst. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich darauf bewerben kann, dass man zwischendurch mal zu bestimmten Projekten bei euch mitfahren kann, auch Forschung vielleicht betreiben kann. Erzähl mal so ein bisschen, wie läuft das bei euch an Bord ab? Wir haben zu Beginn ja gesagt, das ist ganz weit weg von Kreuzfahrt. Das ist harte Arbeit. Ihr seid da ganz viele Leute auf engem Raum, und wie ist das so?
Ja, das Schiff ist ja nicht groß. Das ist ja ein ehemaliges Fischereischiff, was für unsere Zwecke eben umgerüstet worden ist, was Eis verstärkt. Das ist so, dass es auch im Eis fahren und auch überwintern kann.
Und der auch 95 Jahre alt schon, glaube ich, ne?
Ja, aber still going strong, wie man so schön sagt. Ja, also ja. Es ist jetzt gerade auf der Werft und eben entsprechend auch dafür sorgen, dass das Schiff fit ist. Und das ist es eben auch. Und da gehen wir auch keine Kompromisse ein. Also das Schiff muss absolut fit sein und seetüchtig sein in allen Abteilungen sozusagen, auch was der technische Bereich angeht. Und dann sind wir bis zu maximal 10 Personen an Bord, Frauen und Männer, meist ein internationales Team, was da auch zusammenkommt, die aus ganz verschiedenen Berufen kommen. Also wir brauchen natürlich die seemännisch erfahrenen Leute, die Segler, aber auch die Techniker. Und dann haben wir eben halt auch Wissenschaftler mit dabei, die aber trotzdem auch das Schiff mitfahren müssen, die mit abwaschen müssen, das Klo putzen müssen, wie wir alle an Bord. Also ja. Es ist eben halt eine ganz eingeschworene Bordgemeinschaft, die so eine Lebensgemeinschaft, eine temporäre Lebensgemeinschaft bilden. Und da wir eben halt auch mit wissenschaftlichen Instituten kooperieren, wo wir nicht Dienstleister sind, indem wir die Daten verkaufen, sondern wir liefern sie frei Haus. Und dafür haben wir eben halt entsprechende Ausrüstung an Bord, Messtechnik an Bord und Wissenschaftler, die eben auch betreiben. Also es ist so interdisziplinäres Arbeiten und das hat mich von Anfang an immer fasziniert. Also die lernen von einem, wir lernen von den anderen und wenn ich sage wir, dann mache ich das auch ganz bewusst, weil es ist nicht nur ich. Nicht? Also ich glaube auch, wenn man alleine irgendwie so ein bisschen im Fokus immer steht, weil man irgendwie, ich sage auch mal so ein bisschen die Rampensau ist dabei, dann ist das immer eine Teamleistung. Auch hier an Land, auch hier habe ich mit Mitarbeitern zu tun, die ganz viel regeln und machen und ohne die das alles überhaupt nicht möglich wäre.
Ja, ich finde das ganz toll, wie du über dein Team sprichst. Und es ist ja auch dieses Interdisziplinäre, was einerseits so spannend ist und auf der anderen Seite hast du es ja auch kurz angerissen, ohne das geht's ja auch gar nicht, ohne das funktioniert's ja auch überhaupt nicht, ne?
Das wird auch keinen Spaß bringen. Also ich habe ganz am Anfang meiner Laufbahn also durchaus auch Solo-Expeditionen in Schnee und Eis gemacht, wo ich selbst einen Schlitten gezogen habe.
Ja.
Fand das aber, dann sitzt du abends in deinem Zelt und frierst, weil es kalt ist und so weiter und guckst raus und dann ist ein genialer Sonnenuntergang oder irgendetwas oder ein Tier läuft vorbei. Und da freust du dich drüber, es ist toll. Aber ich bin so jemand, der den anderen dann gerne anstoßen würde und sagen, guck mal, ist das nicht ein toller Moment? Und jeder Mensch ist da so Multiplikator. Und deshalb bin ich immer so ein Teamplayer gewesen und habe gesagt, also man muss sich verstehen, die Chemie muss irgendwie stimmen und jeder muss irgendwie auf den anderen zugehen können. Aber es ist doch ein viel intensiveres Erlebnis, finde ich noch, wenn man sich gemeinschaftlich über Dinge freuen oder vielleicht auch ärgern kann.
Total. Also ich finde es auch ganz, ganz großartig. Auf der anderen Seite, es muss dann auch funktionieren, ne? Also ich stelle mir das so ein bisschen immer vor, ich als Raumfahrtbegeisterter denke dann immer so wie auf der internationalen Raumstation oder so, weil ich meine zwischendurch einfach mal aussteigen, wenn es da Querelen gibt, ist halt nicht, ne?
Nee, hier wie da nicht. Nee, das geht nicht. Und deshalb, ja, das ist schon richtig. Also das Team, was da zusammenfindet, das muss sich schon sehr einschränken können. Das Einzige, was du deine Privatsphäre nennst, ist eigentlich die Koje.
Yeah.
Und du hast so einen kleinen Schab, wie man sagt, so einen kleinen Schrank, wo deine persönlichen Habseligkeiten untergebracht sind. Aber auch wenn du in der Koje liegst und schläfst, das ist ja 24 Stunden lang Bordbetrieb. Es trabbelt immer jemand irgendwie an Deck herum. Ob das Schiff nur fährt oder vor Anker liegt, das ist immer irgendwie Betrieb. Und wenn du vielleicht Freiwache hast und schläfst, dann sitzen andere in der Messe und essen und unterhalten sich. Also das muss man aushalten können und man muss das irgendwie wollen auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, beeindruckend und spannend. Und auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, muss man da auch wirklich Lust drauf haben. Sonst hat da natürlich irgendwie keiner was davon. Nimm uns mal so ein ganz kleines bisschen mit, ohne zu sehr ins Detail zu gehen oder ohne zu spezifisch zu werden. Was für Tiere seht ihr da? Was, wenn wir uns mal vorstellen, wir sind da auf diesem Schiff, was bekommt man zu sehen?
Also du bekommst erstmal, wenn du gerade in den Norden fährst, eine sehr lebendige Vogelwelt. Also es gibt ja sehr viele Vögel, die gerade in den hohen Breiten unterwegs sind. Das gilt sowohl für den Norden wie auch im Süden. Es sind unterschiedliche Vogelarten natürlich. Aber für mich beginnt eigentlich so der Norden immer mit den ersten Eissturmvögeln. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Tiere. Und über die Wale haben wir gesprochen. Man hat die Robben und man hat an Land natürlich die Eisbären gerade im Norden. Die gibt es natürlich im Süden nicht, sondern da gibt es die Pinguine. Aber im Norden gibt es eben, wo wir jetzt unterwegs sind, Moment die Eisbären und die Moschusochsen, es gibt Polarwölfe, Füchse, also es ist eben halt eine breite Tierwelt und man schätzt sich immer unglaublich glücklich, so ein Tier zu sehen, weil es ist eben nicht der Gang in den zoologischen Garten, wo man die Tiere irgendwie hinter Panzerglasscheiben auf dem Präsentierteller serviert bekommt, sondern es gehört einfach Glück und das dazu. Und das ist eben halt die Natur. Die Natur lässt es eben halt zu, dass du einen Eisbären siehst oder nicht. Und das setzt wirklich so Glücksgefühle frei. Auch natürlich eine gewisse Ernsthaftigkeit, weil das auch immer eine potenzielle Gefahrensituation darstellt. Kann, je nachdem, wo du bist und wie weit ein solches Tier entfernt ist. Aber das ist eben Natur und dieses Unmittelbare, das ist etwas, was bleibt. Das hakt man nicht ab und sagt, na, war ja schön, sondern das bleibt ein Leben lang. Und der Schatz meines Lebens, den ich irgendwie angesammelt habe, du hast ja mein Alter angesprochen, auch das ist kein Vermögen, sondern das ist ein wahnsinniger Potpourri an Eindrücken, an Erlebnissen, die heute noch genauso lebendig sind wie vor 40 Jahren.
Ist mir gerade so, ohne pathetisch zu werden, mir ist gerade so eine kleine Träne hier runtergelaufen rechts, einfach weil ich das so wahnsinnig bewegend und toll finde. So bewegend, toll, so beeindruckend. Und auch das, was du beschreibst, was da, das ist ja alles nur... Wir kratzen ja an der Oberfläche oder um mal in deinem Metier zu bleiben, das ist ja nur die Spitze des Eisbergs quasi, wenn du von diesen Dingen erzählst, weil man ja auch, glaube ich, das wirst du noch besser wissen, ein völlig anderes Verhältnis zur Natur bekommt einfach und man, du bestimmt auch oft in Situationen gekommen bist, in denen du wahrscheinlich zu spüren bekommen hast, so hier bestimme ich gar nichts oder bezwinge, sondern bin Gast oder im besten Fall Teil von etwas Größerem, also die Demut, die man vor der Natur, vor der Schöpfung dadurch wahrscheinlich zwangsläufig entwickelt, die muss doch riesig sein.
Ja, du hast es gerade genau formuliert. Das ist es auch. Der Natur ist es völlig gleichgültig, ob ich überlebe oder nicht. Also das ist etwas, das lernt man auch im Eiltempo, wenn man solche Expeditionen gerade in Eis durchführt. Also wenn ich einen aufziehenden arktischen Sturm nicht rechtzeitig erkenne, dann erfriere ich. Punkt. Also es ist an mir, die Spielregeln der Natur zu erkennen. Und ich glaube, daran krankt auch so ein bisschen unser zivilisatorisches Naturverständnis. Also Natur ist etwas, was im Stadtpark stattfindet oder vielleicht am Strand im Sommerurlaub oder im Garten oder selbst die Balkonpflanzen, die man vielleicht irgendwo hat. Das ist alles Teil der Natur, aber wir sind auch Teil der Natur. Und auch der Wal, der dort gestrandet ist, ist Teil der Natur. Und die Natur ist nicht gut, sie ist nicht böse, sie ist halt da und wir sind Teil des Ganzen. Also ich glaube, das ist etwas, was wir verstehen müssen und wir alle sind eben auch irgendwann nicht mehr da, weil wir alle auch sterblich sind und dieses Potenzial, was einem gegeben ist, dieses Leben irgendwie mit Inhalten zu füllen und eben halt sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen. Das ist etwas, was ich, glaube ich, gelernt habe, auch durch diese Touren. Also wo man plötzlich nichts als selbstverständlich wahrnehmen kann. Also mein persönlicher Rekord im Nichtduschen, ich habe es häufig erzählt, beträgt 70 Tage. Das ist nichts, worauf ich stolz bin, aber die Wertigkeit einer Dusche oder die Wertigkeit, in einen knackigen Apfel zu beißen, nachdem man ihn Wochen, Monate lang nicht zur Verfügung hatte, das relativiert so manches, was wir hier immer so alles als selbstverständlich hinnehmen. Und das ist so etwas, was ich, glaube ich, neben vielen anderen Dingen auf diesen ganzen Touren gelernt habe.
Also erstmal auch nach 70 Tagen nicht duschen, dürftest du dich trotzdem neben mir ins Podcast-Bett liegen.
Ist länger her, Pascal, ist lange her.
Ich habe ja, nee, jetzt merke ich auch nichts. Es ist alles gut. Ja, das mal gerade vorweg. Und das Zweite ist, ich finde es so unglaublich toll, dass es Menschen wie dich gibt, die einfach nicht müde werden, diese Fahne hochzuhalten und einfach zu versuchen, den Menschen das zu vermitteln. Du hast ja auch Bücher geschrieben, durch deine Präsenz in den Medien, durch alles, was du machst, auch mit diesen Expeditionen. Das ist so unglaublich wichtig, um auch natürlich, wie du schon gesagt hast, für viele Menschen einfach auch so ein Verständnis zu erschaffen, auch für junge Menschen, einfach für die, die unsere Zukunft sind, einfach immer wieder darauf hinzuweisen, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Dinge. Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen, macht es ja aber nicht weniger wahr, sondern das ist der Ast, auf dem wir sitzen, um dieses Bild mal einfach zu bemühen. Und dann trotzdem noch mal ganz kurz die Frage, vielleicht kannst du es nur trotzdem kurz noch mal hinterher schieben. Was wird das Thema bei der Expedition für euch sein, was ihr untersucht zum Beispiel? Vielleicht mal ein, zwei Beispiele oder so.
Das große Thema, zentrale Thema, was uns ja seit langem beschäftigt, ist der Klimawandel. Also ich bin eben Zeitzeuge geworden, wie sich das Klima gerade in der Arktis, die sich etwa 3 bis 4-mal so schnell erwärmt wie der Rest der Welt. Das ist wie so eine Art Frühwarnsystem der Natur. Also dort erkennt man es und man muss nicht mal ein Experte sein, um das zu erkennen. Und wenn man dann wie wir auch so Kontakt zu der indigenen Bevölkerung hat, die das natürlich nochmal ganz anders wahrnehmen und auch anders erläutern können. Also irgendwie hat mir das in gewisser Weise damals so die Unbefangenheit genommen und ich habe gesagt, du kannst nicht einfach nur zurückkommen und spannende Geschichten und schöne Bilder oder Filmchen zeigen, sondern du bist auch in der Pflicht des Zeitzeugen, darüber zu berichten. Und das machen wir. Und wie gesagt, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber wir versuchen eben halt, unseren Teil dazu beizutragen. Und wenn ich mir die politische Landschaft in der heutigen Zeit angucke, dann stellt man ja fest, dass da so eine Art Rollback gerade beim Klimaschutz ist. Das spielt keine Rolle mehr, nicht? Also es rückt in den Hintergrund. Bloß da sind wir wieder bei der Natur, Pascal. Also der Natur ist es völlig egal und dem Klima ist es völlig egal, ob wir dagegen steuern oder nicht. Es liegt nicht in unserem Interesse, diese Veränderung herbeizuführen, weil es Auswirkungen auf unser aller Leben hat. Und Stichwort Extremwettergeschehnisse, die ja nicht nur oben im hohen Norden irgendwie stattfinden, sondern ja, die wir hier erleben. Und jetzt wird natürlich lamentiert aus nachvollziehbaren Gründen, wenn das Öl knapp ist und dass die Preise durch die Decke gehen an den Tankstellen. Das betrifft uns alles, aber es ist eben halt auch vielleicht ein Signal, was man mal erkennen soll, dass die fossilen Brennstoffe nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass es die regenerativen Energiequellen sind und dass man die nicht einbremsen muss, sondern dass man sie weiterentwickeln muss, weil die Natur liefert uns alles, was wir brauchen. Wir haben die Technologien und haben das Wissen und deshalb versuchen wir eben halt gerade auch Daten zu sammeln, die nun nicht revolutionär alles auf den Kopf stellen würden, sondern es ist ein Puzzlespiel. So funktioniert Wissenschaft auch nicht. Also Wissenschaft funktioniert nicht damit, dass jemand von einer Reise kommt und sagt, hier ist die Datenbank und damit steht alles auf dem Kopf. Aber wir versuchen eben gerade mit Instituten wie dem GEOMAR, wie dem IOW und anderen Instituten die Daten frei zugänglich zu machen und deshalb werden wir so als Ship of Opportunity bezeichnet. Als Schiff, das Schön. Die Gelegenheit bietet, Daten zu erfassen, wo sonst niemand unterwegs ist, weil so viele Forschungsschiffe gibt es sonst eben auch nicht. Große.
Ja, das ist ja auch irgendwo der Sinn und Hintergrund von Forschung, von Wissenschaft. Das ist halt ein Prozess. Also wir sind ja nie wirklich an dem Punkt, an dem wir sagen, so jetzt haben wir alles. Jetzt wissen wir alles. Und sonst bräuchten wir auch gar nicht mehr neugierig zu sein. Und das ist ja das, was ich dann wiederum auf die Raumfahrt irgendwie immer wieder umlege. Ich habe hier ein Zitat hinten an der Wand hängen von einem meiner großen Vorbilder und Astrophysiker Carl Sagan. Somewhere something incredible is waiting to be known. Im Sinne von einfach frei übersetzt. Es gibt immer irgendwas wahnsinnig Spannendes, was da draußen noch auf uns wartet. Aber dann muss man sich auch dafür öffnen und sich darauf halt einlassen und nicht einfach sagen, so, 1 und 1 ist 3 und das ist meine Meinung.
Ja.
Und das ist ja das, dem wir gerade gegenüberstehen. Warum es ja zum Beispiel auch sein könnte, dass wenn du dann vor Grönland unterwegs bist, das in amerikanischer Hand sein soll, sind ja Themen, mit denen du ja auch noch konfrontiert wirst zwischendurch. Ja? Also du hast natürlich einerseits irgendwie die umwelttechnischen Geschichten und so und Bürokratie natürlich auch, aber auch so politische Dinge, die lassen dich ja wahrscheinlich auch nicht kalt. Gerade wenn du auch zum Beispiel mit der indigenen Bevölkerung zu tun hast.
Nein, die lassen einen überhaupt nicht kalt, nicht? Also gerade jetzt diese Avancen, die der amerikanische Präsident dort gemacht hat, und das waren ja mehr als Avancen, das waren ja ausgesprochene Drohungen eben, die dort ausgesprochen worden ist. Aber das Kuriose, wenn man das so bezeichnen darf, ist ja, dass die Grönländer im Grunde genommen das gar nicht verstanden haben, weil in ihrer Welt kann man Land nicht besitzen. Man kann da drauf leben, man kann ein Haus auf dem Land drauf bauen, aber man kann das Land nicht besitzen. Und da kommt jemand daher, der mit Grönland überhaupt nichts irgendwie sonst im Sinn gehabt hat und sagt, ich kaufe das eben wie eine Immobilie. Also so diese Vorgehensweise mal davon, dass das politisch einfach, ich sag's einfach mal, dreist ist, was da formuliert ist und unverschämt ist. Aber ist es für die Menschen, die dort leben, gar nicht nachvollziehbar gewesen.
Du, vielleicht sollte Donald Trump einfach mal ein paar Wochen mit dir aufs Schiff gehen.
Um Gottes Willen.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich dir das aufs Auge drücken möchte, aber es kann ja durchaus in Menschen was auslösen und verändern, sich mit solchen Dingen mal zu beschäftigen und sich das mal anzugucken. Genauso wie Astronauten, das ist ja dieser berühmte Overview-Effekt, von dem die dann sprechen, wenn man die Erde mal von oben gesehen hat und einfach sieht, da gibt es keine Grenzen. So, und da hat irgendjemand irgendwann mal entschieden, wir ziehen von eine Grenze von A nach B, so, und daran halten wir uns dann und danach richten wir uns. Gut, Donald Trump lassen wir mal außen vor, aber ich habe es vorhin schon mal trotzdem kurz gesagt, man kann aber auch mal bei euch mitfahren, ne? Theoretisch.
Also wir kriegen ganz viele Bewerbungen, gerade auch von allen Altersschichten eigentlich, auch von allen Professionen, die das irgendwie interessant finden. Und dabei sind natürlich einige dabei, die das große Abenteuer suchen und weniger, wollen wir sagen, die Inhalte. Aber ein Großteil wirklich gerade junger Leute, Frauen wie Männer, bewerben sich, weil sie da eine ganz große Leidenschaft zum Segeln empfinden und gleichzeitig diese Kombination mit Forschung auch, die teilweise getan wird. Nun ist das Schiff ja nicht groß, wir haben drüber gesprochen, wir können maximal 10 Personen mitnehmen und insofern ist die Bewerberliste viel länger, als ich realistischerweise irgendwie auf eine Etappe mitnehmen kann. Aber ich möchte auch, dass immer eine gewisse Fluktuation ist, weil was sich ganz verheerend auf solche Projekte auswirken kann, ist, wenn du in so eine Routine verfällst. Nach dem Motto, also wir wissen alles, wir können alles, das haben wir immer so gemacht. Ne? Also wenn das einsetzt, dann läufst du Gefahr, im wahrsten Sinne des Wortes Schiffbruch zu erleiden. Mhm. Und vor allen Dingen wird's eintönig. Also ich finde immer, jeder neue Kopf, der irgendwie an Bord kommt, hat neue Impulse, hat neue Ideen, setzt neue Energien frei. Und davon lebt so ein Projekt und eine solche Gemeinschaft. Deshalb freue ich mich immer über neue Crewmitglieder. Und wir haben dieses Jahr jetzt auch wieder ganz viele neue Crewmitglieder dabei, die ja auch nicht 3 Monate oftmals am Stück mitfahren können, weil die alle Beruf oder Familie und sonst was haben.
Ja.
Die fahren ja alle ehrenamtlich mit, die werden nicht bezahlt, also auch um das deutlich mal zu sagen. Und insofern findet da immer ein Wechsel statt und das ist immer frische Luft, die dadurch durchs Schiff gepustet wird.
Ja, total toll. Wie macht ihr das dann? Castet ihr die Leute? Also gibt es so ganz klassisch Bewerbungsgespräche?
Ja, das gibt es schon. Also es ist vielleicht nicht so ein klassisches Bewerbungsgespräch, wie man das von ein Anstellungsgespräch bei einem Unternehmen, bei einer Firma vielleicht hier kennt. Aber ich möchte die Menschen, die dann mitfahren, schon mal den auf den Zahn fühlen, inwieweit das ein echtes Anliegen ist, inwieweit das ein Spektakel ist. Also weißt du, es gibt auch die Bewerbungen, die sagen, jeder Mensch hat seinen Preis, nenn mir den deinen, ich zahle das, ich fahre mit. Ja, sowas gibt es auch. Ja. Nicht? Also mit denen setze ich mich gar nicht weiter auseinander.
Ja.
Nein, aber es gibt ganz viele, die dann auch, die man vielleicht auch mal ein bisschen verunsichert muss. Nicht? Also nach dem Motto, also wie ist das denn, wenn du jetzt 2 Monate eben keine heiße Dusche hast und irgendwie nach 3 Wochen das frische Obst aus ist und wenn du deinen Freund oder deine Freundin jetzt über diesen Zeitraum nicht sehen kannst und auch nicht so kommunizieren kannst. Und das macht einige schon nachdenklich. Und in der Regel mache ich das dann immer so, dass Leute, die neu dazukommen, erstmal einen überschaubaren Zeitrahmen mitfahren. Und dann auch andere Leute jetzt wie beim Werftaufenthalt kennenlernen, sich austauschen in der Crew nach dem Motto, sag mal, wie ist der Alte, also der Kapitän denn eigentlich, wenn man unterwegs ist, nicht?
Ja.
Also wie kann man mit dem fahren, also einfach auch andere Meinungen einholt.
Klar,
also, und dann entscheidet man nachher, ob jemand mitfahren kann oder nicht.
Ja, stelle ich mir wahnsinnig, wahnsinnig spannend vor, auch was für Menschen sich da so bewerben und womit man dann auch so zu tun hat. Weil es bleibt ja auch dabei, am Ende des Tages kannst du den Leuten immer nur vor den Kopf gucken und wahrscheinlich erlebt man dann trotzdem dann auch, wenn man unterwegs ist, immer mal noch die eine oder andere Überraschung, oder?
Ja, aber üble Überrasche hat es natürlich, ich mache das schon so lange natürlich ja. auch gegeben, dass man wirklich Menschen nach Hause schicken muss, aber teilweise sie auch vor sich selbst zu schützen, weil man merkt, denen wächst das über den Kopf. Das ist das eine. Das andere auch, dass die eben halt sozial nicht kompatibel sind, dass sie einfach nicht in so ein Team reinpassen. Deshalb müssen das keine bösen Menschen sein, aber sie passen dann einfach nicht rein. Und das ist dann mein Job, der dann mitunter auch nicht immer so spaßig ist, dass man mal irgendwo so die Notbremse ziehen muss.
Ja, klar. Naja, aber es hat einfach wahnsinnig viel mit Verantwortung zu tun und du hast es selber gesagt, im Zweifel, wenn man es mal ein bisschen zuspitzt, geht es halt um Leben und Tod in diesen Situationen. Also du hast durch die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, wahrscheinlich auch mittlerweile einen völlig anderen Zugang zum Thema Risiko und so, ne?
Das wird immer so kolportiert, als wenn ich ein furchtbar mutiger Mann wäre, der weder Tod noch Teufel fürchtet. Also wenn das so wäre, dann würde ich hier nicht liegen, Pascal. Weil es ist, du musst einen gehörigen Respekt mitbringen. Und ich bin kein ängstlicher Mensch und ich neige nicht dazu, irgendwie in Panik zu geraten. Aber Angst, das ist ja auch ein biochemischer Prozess im Körper. Kein Mensch hat gerne Angst, aber er hilft einem auch, bestimmte Krisensituationen zu überwinden. Und wenn ich als Skipper eines solchen Bootes wo in einem schweren Sturm bin, dann kann ich mich nicht hinknien und sagen, ach lieber Gott, nun weiß ich auch nicht weiter, sondern ich muss eine Entscheidung treffen und es muss die richtige Entscheidung sein. Und wenn ich ständig falsche Entscheidungen treffe, dann bin ich der falsche Mann für den Job. So einfach ist das. Also das ist das, was wir vorhin auch angesprochen haben. Die Natur demaskiert dich. Also entweder hast du die Kompetenz und deshalb ist das so wichtig, dass du dir die Ziele, die du anstrebst, auch ausfüllen und erreichen kannst, ohne dich selbst dabei zu zerstören oder gar im Schaden auch anderen Leuten zuzufügen. Also der ehrliche Umgang mit deinen eigenen Ressourcen, physisch wie mental, das ist ganz, ganz wichtig und das ist die hohe Kunst des Expeditionsreisens, was einige besser können als andere.
Ja gut, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, ne? Aber ich glaube, der Kernpunkt ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, du trägst halt eben nicht nur die Verantwortung für dich allein, sondern im Zweifel haben, oder nicht nur im Zweifel, sondern definitiv deine Entscheidungen eben auch Auswirkungen auf die Crew und auf andere Menschen.
So ist es. Ja. Also, ja.
Nichtsdestoweniger denke ich mir, gerade weil du ja so diese Leidenschaft hast und so dafür brennst und auch immer wieder flammende Plädoyers für deine Themen hältst, fühlt sich das doch sicher trotzdem auch einfach wahnsinnig schön an, wenn man mitbekommt, dass vor allem auch, du sagtest, du hast zwar Leute aus allen Generationen, aber vor allem die jungen Menschen immer wieder Lust darauf haben, das zu machen, sich dafür interessieren und das Interesse nicht weniger wird oder sogar manchmal habe ich das Gefühl, gerade sogar wieder mehr wird, oder?
Ja, also ich kann da natürlich jetzt nicht für alle jungen Leute sprechen. Also
melden
sich bei uns natürlich diejenigen, die irgendwie genau sowas suchen auch. Nicht? Also schickt sie da ja keiner hin. Also die möchten das gerne machen. Aber ich glaube auch, dass viele junge Menschen, die zu uns kommen, sehr reflektiert sind und sich mit sehr vielen Dingen auseinandersetzen. Und ich gehe ja teilweise auch an Schulen und halte dort auch mal so Vorträge und merke auch, dass kann man sicherlich nicht so durch die Bank sagen, aber dass es da eben auch viele junge Menschen gibt, die auch Ängste haben. Ängste, also auch was Klimaentwicklung angeht und natürlich aktuell diese politische Situation. Ängste vor Konflikten, vor Kriegen, vor all diesen Dingen, die irgendwie in dieser Welt passieren und das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen. Also das ist nicht einfach nur Fun-Gesellschaft, was einige so kolportieren, sondern das ist eben schon, sind sehr ernste Themen, die junge Menschen beschäftigen.
Absolut, ja. Und ich glaube, dass es einfach ein gutes Gefühl ist, zu spüren, auch dann im Gespräch irgendwie, dass diese Themen präsent sind und dass sie sich auch oft nicht wegducken. Ne? Also man merkt das so auch. Ich meine, Fridays for Future zum Beispiel ist jetzt ein berühmtes Beispiel oder wenn man sich mit Luisa Neubauer unterhält oder so, aber einfach zu merken, dass da so dieser Spirit irgendwie ist zu sagen, die Politik ist für vieles verantwortlich, das fordern wir auch ein, das finde ich auch wichtig, das zu machen, aber wir ducken uns auch nicht weg, wir sind auch bereit, unseren Teil beizutragen.
Ja, man kann nicht alles auf die Politik schieben. Also die Politik muss die Leitplanken schaffen, und aber die Politik wird auch von uns Bürgern gewählt. Gott sei Dank ist das so. Und insofern entbindet uns das aber nicht der Verantwortung, selbst auch aktiv zu werden und in unserem Rahmen irgendwie Weichenstellungen zu treffen, die sinnvoll sind.
Absolut. Und wo wir gerade beim Thema flammende Plädoyers sind, ich mache das immer gerne so zum Abschluss auch von so einer Podcast-Folge, bei den Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, aber noch viel mehr, auch weil es so eine Herzensangelegenheit ist, allen jungen Leuten, die jetzt vielleicht zugucken und zuhören, gibt's irgendwas, was so brennt in dir, wo du sagst, das würdest du vor allem jungen Menschen gerne mitgeben?
Ganz kurz, du hast Fridays for Future angesprochen, das fand ich genial, diese Bewegung. Dann ist das total eingebrochen, und wenn ich mir heute die Wahlanalysen angucke, dass viele junge Menschen eben gerade auch den rechten Rand wählen, weil dort einfache Lösungen versprochen werden, was perfide ist, was einfach nicht stimmt. Ich würde den jungen Menschen den Rat geben, nicht irgendwelchen Versprechungen auf den Leim zu gehen, sondern reflektiert dahinter, das zu hinterfragen und auch gerade das Thema Klimawandel ernst zu nehmen, weil es geht um eure Zukunft. Darum geht es. Also wir werden irgendwann nicht mehr da sein. Ich werde irgendwann nicht mehr da sein. Aber der Klimawandel schreitet voran. Und insofern betrifft euch das in einem hohen Maße. Und deshalb darf man es, egal wie viele Krisen wir zeitgleich zu händeln haben, dem Klimawandel ist das egal. Der macht einfach weiter. Das heißt, wir dürfen das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Und insofern ja nochmal so ein Plädoyer, sich dafür einzusetzen.
Das ist ein sehr treffendes, ein wunderbares Schlusswort schon, wie ich finde. Da sind wir auch schon theoretisch am Ende. Ich finde, es ist unfassbar toll, dass du dich hier in meine Koje mitgelegt hast. Von Herzen Dankeschön an Polarforscher und Buchautor Arvid Fuchs, dass du gesagt hast, du unterstützt dieses Projekt mit. Und für mich ist es auch einfach eine, wie gesagt, wir haben ja im Sender schon das ein oder andere Mal miteinander zu tun gehabt, aber trotzdem einfach für mich eine ganz große Ehre, immer und immer wieder, einfach weil ich mit zwei Menschen deiner Couleur groß geworden bin. Das ist einmal Heinz Sielmann und einmal ist das Arvid Fuchs, und deswegen hat das eine ganz große Bedeutung für mich. Und ich danke dir für deine Arbeit, für deine Haltung zu den Themen, die du auch immer wieder ganz deutlich formulierst, und ja, einfach dafür, dass du da warst.
Und ich danke dir für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und wünsche dir alles Gute und allen anderen auch.
Dankeschön. Für dich natürlich auch, für die Expedition, für alles, was da noch kommt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Du bist ja noch lange nicht fertig. So, aber ich habe ja noch was für dich, jetzt wo wir quasi das Gespräch abgeschlossen haben. Ja. Jeder Gast, der sich hier zu mir ins Bett legt, bekommt natürlich auch eine Kleinigkeit von mir. Alle, die regelmäßig gucken und hören, wissen das ja. Jetzt habe ich schon angerissen, dass ich ja ein begeisterter Astronomie-Fan bin, und jeder, der sich zu mir hier ins Bett legt, und da ist auch so ein bisschen ja der Hintergrund, dieses immer wieder dieses Gefühl, sich zu verdeutlichen, Teil von etwas Großem zu sein, bekommt einen Meteoriten von mir geschenkt.
Einen echten Meteoriten?
Einen echten Meteoriten, ja, man könnte ein bisschen romantisch sagen, eine Sternschnuppe.
Ja.
Der ist aus dem Asteroidengürtel, 4,5 Milliarden Jahre alt. Und das sind ja alles Unikate.
Ja.
Und sind Dinge, die mich zwischendurch immer wieder erden, wenn es mal wieder irgendwo rund geht oder irgendwie stürmische Zeiten gerade da sind oder so, dann bewegt das immer sehr viel in mir. Und deswegen verschenke ich das wahnsinnig gerne als Erinnerung an diese Podcast-Folge, an alle meine Gäste.
Total cool. Freut mich wirklich riesig. Das habe ich auch wirklich nicht.
Ja, ich habe schon überlegt und habe gedacht, du interessierst dich ja für wahnsinnig viel mit Natur, aber das könnte etwas sein, was dir vielleicht in deiner Sammlung noch fehlt.
Also ich bin kein Hobby-Astronom in dem Sinne, aber ich kann ja astronomisch navigieren mit Sextanten.
Ja.
Insofern setzt man sich eben gerade mit den Gestirnen auch sehr auseinander. Nee, ganz toll. Herzlichen Dank.
Sehr schön. Das freut mich.
Ah, ich habe dir aufwärtslich, das war eben hier.
Ja, na klar.
Und willst du das selbst aufmachen?
Ja, gerne.
Ja, aber vorsichtig, das ist zerbrechlich ein bisschen.
Oha.
Einfach nur.
Dann mache ich das ganz vorsichtig.
Das für ist euch. Ganz unprätentiös und einfach in dem Umschlag gesteckt.
Das macht überhaupt nichts. Oh, warte. Nein. Wahnsinn. Oh, 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 oh. Das kribbelt sofort überall. Ich verfolge ja das alles wahnsinnig gern. So, jetzt müssen wir natürlich, dürfen wir nicht vergessen, dass wir Leute haben, die nur hören und nicht sehen. Mhm. Ich halte es euch in die Kamera. Es ist eine Art Reagenzglas mit einem Korken drin. Jetzt habt ihr vielleicht schon eine Vorstellung davon, was das sein könnte. Es ist eine durchsichtige Flüssigkeit darin.
Kein Schnaps.
Kein Schnaps. Ja, da bin ich momentan eh der falsche Ansprechpartner dafür. Und es steht drauf, Original Kap Horn Wasser. Wahnsinn.
Das haben wir wirklich vor Kap Horn haben wir was geschöpft. Und ich habe so ein kleines Fläschchen zu Hause, woraus ich das abfülle. Und so, und das ist ja, das ist original stürmisches Kap Horn Wasser.
Das ist ganz, ganz toll, weil das ja auch, also ich meine, was das alles transportiert, ne? Das transportiert Geschichten, das transportiert Energie auf eine bestimmte Art und Weise, vor allem natürlich auch eine ganz spezielle. Und es ist natürlich auch einfach, gerade das Kap Horn, einfach Teil deines Lebens.
Ja.
Oh. Ja. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Von Herzen. Das ist ein ganz fantastisches, wunderbares Mitbringsel. Sag mir noch kurz, wer hat denn diese wunderschöne Handschrift?
Das Brigitte, meine Frau.
Deine Frau?
Die ist Architektin, die kann gut schreiben.
Ja, okay, ganz toll. Ganz, ganz liebe Grüße. Ihr seid auch schon sehr lange zusammen, ne?
Ja, wir kennen uns schon seit der Schulzeit. Ja.
Ach, das ist toll. Jetzt hätte ich mich fast dazu hinreißen lassen zu sagen, die Dagmar Orn ist 95, deine Frau, die kennst du schon sehr lange. Du hast ein Händchen für lange Beziehungen. Ja. Ne? Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das freut mich total. Sehr das gerne. Bekommt einen Ehrenplatz. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Wie gesagt, ich hoffe, auch ihr habt Freude gehabt, diese Folge zu sehen, zu hören, dass ihr was daraus mitgenommen habt, euch vielleicht inspiriert gefühlt habt und ja, vielleicht auch Lust habt, euch ein bisschen mehr mit den Themen zu beschäftigen. Ansonsten kann ich euch sehr Arvids Podcast Ocean Change ans Herz legen. Ich verlinke euch in der Beschreibung natürlich alles Wichtige, die direkten Links auch zu deinem Instagram-Kanal, wo ihr sehr viel ja irgendwie macht, ja. Wo ihr bei den Expeditionen quasi gefühlt mit dabei sein könnt. Und ansonsten könnt auch ihr dieses Projekt hier natürlich weiterhin unterstützen, indem ihr teilt, liked, abonniert. Ihr könnt bei YouTube eine Kanalmitgliedschaft abschließen, könnt mir finanziell, damit ich das hier alles weitermachen kann, um MECFS weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, ein bisschen unter die Arme greifen, zum Beispiel über einen PayPal-Kaffeekasse-Link, den findet ihr auch in der Beschreibung. Sage Dankeschön an alle, die das schon gemacht haben. Und ansonsten alles Liebe für euch, falls ihr betroffen sein solltet. Einen möglichst stabilen Tag und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dann.
Tschüss, tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.